The Roadjack, der Podcast von Intellica.de.
Der Herbst hat uns längst eingeholt und so kann man doch das erste Mal zurückschauen auf eines der Mobilitätsthemen des Jahres. Scooter-Sharing, Mikrorollersharing, Tretrollersharing. Egal wie man es nennt, es ist in diesem Sommer gestartet. Und es war, zumindest medial, ein Aufregerthema. Ich habe deshalb Philipp Reinkens gebeten, mir ein wenig Einblick in das Thema zu geben. Philipp ist der Country Manager Deutschland für den Rollerscherer Tier. Das Startup agiert von Berlin aus und hat sich ziemlich schnell in zahlreichen deutschen Städten etabliert. Gleichzeitig wurde vor wenigen Wochen eine Finanzierungsrunde mit 60 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Ich habe Philipp auch die kritischen Fragen gestellt. Wie wird auf die öffentliche Kritik reagiert? Werden die Scooter wirklich nur 28 Tage alt? Aber weil ich bei der hohen Geschwindigkeit der Expansion den Überblick verloren habe, bat ich Philipp Reinkens zuerst genau um diesen, den Überblick.
Also wir sind am Tag X, das war Mitte Juni diesen Jahres, sind wir in 8 Städten parallel gestartet. Das waren auch genau die 8 Städte, die wir uns vorgenommen haben. Das heißt 100% Zielerreichung in dem Fall. Und wir sind seit dem Zeitpunkt auf 23 Städte Stand heute gewachsen.
Sind das deutsche Städte alles oder ist das schon Europa?
In Deutschland sind wir momentan bei 23 und in Europa, beziehungsweise wir sind auch in UAE, in Summe über 40 Städte.
Ich habe zumindest in Bezug auf Carsharing gelernt, dass es kritische Massen gibt. Also du brauchst irgendwie Städte mit einer bestimmten Anzahl von Einwohnern, bevor ein Carsharing relevant wird. Wie ist denn das jetzt bei euren Scootern? Sieht das da ähnlich aus oder das klingt ja nach deutlich, also bei 23 deutschen Städten heißt, wir sind nicht nur in Köln, Hamburg, München, Berlin, sondern da sind die nächst kleineren wahrscheinlich schon dabei.
Das ist richtig. Also prinzipiell orientieren wir uns an einer gewissen Größenordnung, so roundabout 100.000 plus. Das heißt, da reden wir in Deutschland über 80 Städte, was noch ein entsprechendes Potenzial darstellt. Das heißt aber nicht, dass wir nicht auf besonderen Wunsch auf kleinere Städte auch zugehen, weil einfach gewisse Städte ein Verkehrsproblem haben, beziehungsweise eine Ergänzung zum ÖPNV suchen und dann ganz bewusst mit uns eine Partnerschaft eingehen. Das machen wir wirklich ganz ad hoc, je nachdem, was es da für Anfragen gibt. Und wir haben jetzt auch, wenn wir uns beispielsweise den Großraum München anschauen, haben wir auch viele kleinere Teilgebiete der Stadt erschlossen, wo wir jetzt einfach testen, wie dort unser Angebot ankommt. Weil wir müssen natürlich schon in den Zentrumsbereichen starten. Dort ist die Nachfrage am allerhöchsten. Das ist, glaube ich, ganz normal. Aber dennoch stellen wir auch fest, dass in Außenbezirken, beispielsweise Hamburg-Harburg, dass dort die Nachfrage signifikant ist und wir dort eine sinnvolle Ergänzung zum Nahverkehr bieten können.
Du hast da jetzt das Stichwort schon genannt, Nahverkehr. Einen strategischen Punkt, den ich bei euch beim Launch festgestellt habe oder auch bei den Pressemitteilungen, die mich dann zwischendurch ja immer mal erreicht haben. Ihr habt sehr früh direkt mit dem ÖPNV gefühlt gepartnert. Was ich insofern ganz spannend fand, da kommen wir natürlich mit Sicherheit auch noch drauf, es ist ja nun mal ein Thema, was zumindest in Deutschland heiß diskutiert wird, diese E-Scooter-Geschichte und gerade das Sharing. War das vielleicht auch genau der taktisch-strategische Vorteil, den man da so ein bisschen ausspielen konnte, dass man auf die Leute zugeht und nicht wartet?
Sicherlich. Also Partnerschaften sind für uns extrem wichtig, weil wir hier einfach die sinnvollste Ergänzung aus einer Sicht Kunde sehen. Also beispielsweise irgendwelche Haltestellen, die etwas weiter weg sind, können durch den Scooter, erste Meile, letzte Meile, natürlich extrem gut ergänzt werden beziehungsweise angeschlossen werden. Und das ist auch der Grund, weswegen dort die ÖPNVs auf uns zukommen. Ein weiterer Grund ist einfach, dass wir darüber eine gewisse Kundenbasis auch erreichen können. Also beispielsweise mit der Yelby-App oder beispielsweise über die Sixt-App. Jetzt kein ÖPNV, aber einen Renting-Hersteller, beziehungsweise Renting-Anbieter. Merken wir einfach, dass dort signifikant Traffic drüber generiert wird. Und einfach auch die Kombination von unterschiedlichen Angeboten, wie beispielsweise ich fahre mit dem Tierroller zur Sixt-Mietstation, einfach hochgradig sinnvoll sind.
Kommen immer natürlich aufs Carsharing zurück, weil das ist das, was jetzt am meisten verbreitet ist schon oder zumindest so verbreitet ist, dass man viele Erkenntnisse darüber schon gewinnen konnte. Und eins war immer, ja, die Einsatzgebiete sind so klein. Nun sind eure Roller ja genau gar nicht dafür gemacht, elendig lange Strecken abzufahren. Ist das dann vielleicht genau euer Vorteil, dass da gar nicht so schnell gemeckert wird über Einsatzgebiete? Wie nennt man die? Nennt man nicht Einsatzgebiete?
Business Areas nennen wir es in dem Fall. Ja, also prinzipiell richten wir uns hier natürlich dann auch nach den unterschiedlichen Partnern, mit denen wir da im Boot sind, weil teilweise ist einfach gewünscht, dass der ÖPNV-Anbieter in dem Fall sagt, gewisse Gebiete müssen einfach stärker noch erschlossen werden, weil beispielsweise in München, Pasing oder Leim gibt es eine Stammstrecke, die versorgt das ganze Gebiet und daneben ist man relativ schnell in der großen Bettenburg. Und da ist es dann natürlich sinnvoll für die Leute, die dort wohnen, eine Möglichkeit zu haben, schnell zur U-Bahn-Station zu kommen.
Was ich mich da gleich parallel zu frage, also ich hatte das Gefühl, als diese ganze Launch-Phase auch eurer Mitbewerber natürlich losging, die Diskussion war erstmal in den Großstädten, klar, in den ganz großen Städten wurde auch zuerst gestartet, aber ist es vielleicht auch eine Diskussion, die eher nur in Großstädten stattfindet? Und ich habe mich gefragt, sind vielleicht sogar die Menschen in den etwas kleineren Städten, wo du, wie du schon sagst, teilweise ja auch dann der ÖPNV vielleicht gar nicht so ausgebaut ist, viel dankbarer für das Angebot?
Ja, stellen wir auch fest. Also je kleiner die Stadt wird, desto dankbarer werden die Medien, desto dankbarer werden die Kunden. Wir haben das gerade erlebt in Gütersloh, in Bielefeld. Wir sehen das in Münster ganz klar, dass hier dadurch, dass das Angebot, was den Verkehr generell angeht in den Städten, dass das Angebot einfach nicht so ausgebaut ist, bringt hier ein E-Scooter mehr dem jeweiligen Kunden bzw. Bewohner einen signifikanten Zugewinn an Mobilität im Vergleich zu einer Stadt wie München, Berlin, wo wir neben Fahrradsharing, neben Scootersharing, neben Carsharing und so weiter und so fort natürlich ein weiterer Mosaikstein im ganzen Mobilitätsbild sind. Allerdings der prozentuale Zugewinn für die Mobilität für einen Großstädter, der in Friedrichshain wohnt beispielsweise, nicht ganz so groß ausfällt wie jetzt beispielsweise in Gütersloh.
Das wird jetzt auch definitiv die letzte Frage zu dieser Diskussion rund um Scooter. Für mich oder wie ich es wahrgenommen habe, ist es ja so, es gibt keine perfekte Lösung. Ne? Also es ist ja auch beim Fahrrad und beim Autosharing, überall ist es so, am Ende ist der Kunde derjenige, der es im Zweifel verzapft, die Dinger falsch abzustellen, die Dinger irgendwie umzuschmeißen oder. Wie begegnet ihr diesem Problem denn insgesamt am ehesten? Weil am Ende des Tages müsst ihr es ja managen, weil es kommt ja auf euch zurück. Da steht euer Name groß dran und gleichzeitig ist es ein Investitionsprodukt, was irgendwie auch halbwegs gehegt und gepflegt werden muss.
Ja, ganz genau. Also da sprichst du das Thema Parken wahrscheinlich an. Auf der einen Seite proaktiv den Kunden darauf ansprechen, wie die Parkregeln sind, weil wir stellen fest, dadurch, dass der Scooter, was die Rechtsprechung angeht, so ein bisschen zwischen dem Fahrrad und dem Auto sich befindet, siehe Alkohol, dass da teilweise noch etwas Unwissenheit besteht. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wir wollen, dass die Städte sauber bleiben und bieten deswegen auch den Passanten, die einen falsch geparkten Scooter sehen, die Möglichkeit, eine Telefonnummer anzurufen und dann wird der Scooter innerhalb von einer kurzen Zeit weggeräumt, wenn er beispielsweise eine Einfahrt blockiert. Das Dritte, wir sind mit den Städten im direkten Austausch und haben immer wieder Feedback-Meetings, wo wir Revue passieren lassen, wie die letzten Wochen denn so gelaufen sind. Gibt es irgendwelche Bezirke beispielsweise, wo vermehrt Scooter falsch abgestellt wurden oder wo es zu Beschwerden kam? Und dann probieren wir darauf zu reagieren. Das ganze Thema Verstöße im Verkehr, hier sind wir der Meinung, dass natürlich das auch geahndet werden muss, eine abschreckende Wirkung. Das ist wie wenn man mit dem Auto mit 50 durch eine 30er-Zone fährt. Wenn man dann einmal seinen Führerschein verliert, dann erzählt man das auch im Bekanntenkreis rum. Von daher arbeiten wir hier zusammen mit den Städten, aber auch mit der Polizei zusammen, um dort die Kunden darauf hinzuweisen und dann auch solche, sag ich mal, Maßnahmen durchzuführen.
So, damit haben wir das Thema auf jeden Fall erstmal abgehakt. Das nächste große, das ist gar nicht lange her, ihr habt eine große Investitionsrunde hinlegen können. Herzlichen Glückwunsch dazu. Kannst du mal so ein bisschen erzählen, wie das funktioniert und worauf das jetzt sozusagen für euch hinauslaufen wird?
Ja, danke erstmal. Wir sind sehr happy. Freuen uns natürlich, dass die Investoren uns dort das Vertrauen geschenkt haben. Wo wir insbesondere happy drüber sind, sind die zwei Lead-Investoren, Mubadala und Goodwater Capital. Nicht so sehr über die Beträge, die sind natürlich super, keine Frage, aber eher die Qualität der Investoren und auch das Netzwerk, was dahinter sich befindet. Wenn man sich Mubadala anschaut, dann befinden sich dort einfach Startups dahinter wie Uber, Didi, Ola, Softbank. Also insbesondere erfolgreiche Startups, die im Mobilitätsumfeld tätig sind. Und wenn wir uns Goodwater Capital anschauen, dann haben die beispielsweise zuallererst in Facebook, Twitter und so weiter investiert. Und das macht uns natürlich stolz, dass wir mit unserer, sagen wir, den Ergebnissen, die wir in den letzten Wochen und Monaten erfahren haben, dass wir solche hochkarätigen Investoren für uns gewinnen konnten.
Gib mal ein paar Zahlen preis. Wie viele Scooter habt ihr denn jetzt inzwischen auf den Straßen bei 23 Städten und 40 insgesamt?
Also die Anzahl der Scooter, die variiert natürlich immer von Tag zu Tag und es werden auch gerne mal ein paar geklaut oder irgendwie in die Isar geschmissen. Also von daher kann man das gar nicht so ganz genau sagen. Was für uns der Gradmesser ist, ist die Anzahl der Rides. Und da haben wir vor kurzem beispielsweise 10 Millionen Fahrten erreicht. In Deutschland sind wir bei über 4 Millionen Fahrten. Und wenn wir uns das im Vergleich zum Wettbewerb anschauen, dann sind wir damit das am schnellsten wachsende Mobilitätsstartup der Welt.
Herzlichen Glückwunsch schon wieder. Der nächste Schritt aus meiner Perspektive, du hast jetzt schon so ein paar internationale Namen gerade genannt durch euren Investor. Wenn ich so über den Teich gucke, in die eine Richtung als auch in die andere Richtung, dann vor allen Dingen in Berlin ist einer jetzt inzwischen Konkurrent, wo da selber investiert wurde. Also Uber hat mit Jump in Berlin zum einen die E-Bikes im Sharing und zum anderen jetzt frisch auch relativ neu die Scooter. Auf der anderen Seite ist es so, dass ich auch, wenn ich so in Richtung Asien gucke, also Grab und Gojek und ähnliche, da war immer mein Eindruck, die haben mit einem relativ überschaubaren Sharing-Produkt angefangen und dann aber wahnsinnig viel zusätzliche Services draufgebaut. Also zum einen Payment, Versicherungsdienstleistung etc. pp. Das mag an manchen Stellen dem geschuldet sein, dass da andere Infrastrukturen vielleicht noch nicht da sind und man darüber deshalb dieses Geschäft dort generieren kann. Auf der anderen Seite habe ich mich natürlich immer bei diesem Mikroroller-Sharing gefragt, ist das schon ausreichend oder muss da oder kommt da als nächstes irgendeine andere Verknüpfung? Also du hast schon von Partnern gesprochen, aber die Frage war natürlich immer eher, geht's den Uber-Weg oder gibt's da noch irgendwie eine andere Lösung?
Wir überlegen uns da viele unterschiedliche Sachen und was wir immer wieder feststellen, was für uns am wichtigsten ist, ist ein richtiger Fokus. Also jetzt über die Finanzierungsrunde auch getrieben, sagen wir ganz klar, wir wollen den europäischen Markt und insbesondere den deutschen Markt gewinnen und das Ganze mit dem aktuellen Modell. Die Modelle, also ein zweirädriger Scooter, soll weiter verbessert werden. Wir denken auch über andere Modelle nach. Das Ganze ist allerdings noch nicht so weit, dass man darüber sprechen könnte. Aber prinzipiell wollen wir unserem Kerngeschäft erstmal treu bleiben. Was darüber hinausgeht, du hast es gerade angesprochen, Mobilitätsplattform. Ich meine, unsere App, die ist kurz nach dem Launch, war die Nummer 1 im deutschen App Store. Und wir sind nach wie vor sehr, sehr gut gerankt dort. Das heißt, wir haben eine signifikante Anzahl an Kunden, die auf unserer Plattform sind, was natürlich mit zunehmender Anzahl an Städten, die wir eröffnen, auch für andere Leute attraktiv wird. Das heißt, irgendwann ist die Frage, ob wir uns in die anderen integrieren oder ob sich die anderen nicht gerne auch im gegenseitigen Einverständnis bei uns integrieren, weil sich dadurch dann einfach der tatsächliche Mehrwert aus meiner Sicht Kunde, der unterschiedliche Mobilitätsmittel miteinander verbindet, nochmal deutlich erhöht.
Das heißt, kann ich auch, wenn ich jetzt mich bei euch registriert habe, kann ich auch in den anderen 22 Städten damit unterwegs sein?
Das ist heute kein Problem.
Das ist ja schon mal super. Du hast es schon angesprochen, neue Modelle. Ihr habt gerade sowieso frisch ein neues Modell gelauncht, das mit dem Wechselakku. Ist das schon der entscheidende Punkt bei einem Fahrzeug, wo man immer das Gefühl hat, es gibt zwar viele Modelle, aber irgendwie sind sie alle gleich. Aber ist dieser Wechselakku jetzt nochmal so ein entscheidender Punkt, der an irgendeiner Stelle wirklich relevant ist?
Ja, also muss man unterscheiden in die Hardware. Und da müssen wir ganz klar sagen, der Scooter ist wirklich signifikant besser aus einer Sicht Kunde. Fährt deutlich komfortabler durch das höhere Gewicht. Der hat Hinterradantrieb, ich habe es selbst getestet. Das macht einfach einen richtigen Unterschied. Er bremst deutlich besser, er beschleunigt besser. Er hat ein breiteres Trittbrett, hat ein besseres Licht, was jetzt auch, gerade wir gehen Richtung Winter, durchaus ein Zugewinn sein wird. Plus so Annehmlichkeiten wie, man kann sein Handy bei der Fahrt laden und so weiter und so fort. Das ist viel wichtiger. Allerdings hierbei ist, und das ist der zweite Punkt, die Veränderungen, die sich dadurch operationsseitig ergeben. Wenn wir uns heute das Modell anschauen, dann fahren wir die Scooter morgens mit Vans in die Straße und bringen sie am Abend zurück, um sie dann in einer Lagerhalle zu laden. Das Ganze wird sich natürlich über dieses Swappable-Modell signifikant ändern, was für uns gewisse Vorteile einfach natürlicherweise mit sich mitbringt. Das Swapping-Modell ermöglicht es uns, unseren CO2-Fußabdruck signifikant zu verringern bzw. auf Null zu treiben. Und hier haben wir das Ziel, in den nächsten 1 bis 2 Jahren komplett über Lifecycle jeden Kilometer, den man mit dem Scooter fährt, auf 0 Gramm CO2 runterzubringen.
Wie macht ihr das?
Wenn man sich die gesamte Kette anschaut, dann gibt es natürlich am Anfang die Produktion. Die werden wir auch mit Swappers werden wir die nicht grün bekommen, ganz klar. Da hilft uns aber das ganze Thema Offsetting. Wenn wir uns die Operations anschauen, gibt es die Möglichkeiten, die Scooter natürlich mit Grünstrom zu laden. Hierbei sind wir schon auf einem sehr guten Weg, haben einige Städte angeschlossen. Und wenn wir uns den Batterietausch an sich anschauen, dann kann man sich natürlich vorstellen, wenn die unterschiedlichen Leute, die dann die Batterien austauschen, auf Cargo-Bikes durch die Stadt fahren, dass dann auch kein Gramm CO2 in die Luft gepumpt wird.
Okay, das verstehe dann sogar ich. Wir haben doch noch einen Diskussionspunkt, der zumindest in den Anfangsmonaten immer wieder in den Medien unterwegs war, dass die Halbwertszeit bzw. der Produktzyklus wohl sehr kurz sein wird von den Fahrzeugen. Hat sich das inzwischen bestätigt oder wo liegt ihr da inzwischen?
Nein, also das hat sich bei uns nicht bestätigt und ich glaube, hier muss man auch unterscheiden. Die ersten Zahlen, die da durchs Internet kursiert sind, 28 Tage und so weiter und so fort, das waren Zahlen aus den USA. Und wenn man sich das Geschäft dort anschaut, waren das Modelle, die ursprünglich für den B2C-Markt vorgesehen waren. Also beispielsweise Anbieter Segway war relativ prominent dort im Geschäft. Und da stellt man einfach fest, die Dinger waren nicht so robust und die waren nicht darauf ausgelegt, dass sie 5-mal am Tag genutzt werden. Hinzu kommt, dass der Anbieter, um den es dort geht, dass der mit dem sogenannten Juicer-Modell gearbeitet hat. Das heißt, das Thema Reparaturen und Wartung stand da überhaupt nicht im Fokus. Und entsprechend schnell sind die Scooter dann auch wahnsinnig mehr gut. Bei uns ist es so, dadurch, dass die Scooter wirklich alle 24 Stunden mindestens einmal angefasst werden und kontrolliert werden, haben wir direkt die Kontrolle darüber, in welchem Zustand die Scooter rausgehen. Und aus Grund von Sicherheit und natürlich auch dadurch, dass es ein Asset ist, was wir maximal lange benutzen wollen, stecken wir unglaublich viel Arbeit in Reparatur und Wartung. Aktuell gehen wir von einer Lebensdauer von circa 2 Jahren aus mit unserem Modell. Hinzu kommt, wenn ich mir jetzt einfach die Zahlen auch anschaue, in Deutschland beziehungsweise auch in den Märkten, wo wir schon länger unterwegs sind, also die Scooter, die wir vor einem Jahr in Wien auf die Straße gestellt haben, die fahren heute immer noch.
Wien, Berlin, Deutschland ist zumindest der Markt, wo zumindest aktuell noch Winter passieren kann. Wir wissen es nicht mehr so genau, ist nicht wie früher, aber die Option auf Winter besteht zumindest ja noch, glücklicherweise. Wie geht ihr denn damit um? Also am Ende des Tages ist es, du hast jetzt schon gesagt, klar, besseres Licht bei einem aktuellen Modell, aber in Summe stehen da Flotten draußen, die bei Wind und Wetter entweder halten müssen oder ihr müsst eine Pause einlegen, oder?
Wir planen aktuell nicht mit einer Pause. Klar gehen wir davon aus, dass aufgrund von Niederschlag und auch von fallenden Temperaturen sich das auf unsere Ride-Performance auswirkt. Das ist, glaube ich, ganz klar. Nichtsdestotrotz haben wir auch festgestellt in anderen Märkten, dass beispielsweise das Thema Temperatur einen deutlich schwächeren Impact auf die Ride-Performance hat als das Thema Niederschlag. In anderen Worten, bei Sonnenschein und -2 Grad fahren die Leute weiterhin Scooter. Wohingegen, wenn es -2 Grad hat und es irgendwie Sturm und Hagel ist, dann natürlich nicht. Es gibt gewisse Grenzwerte, wo wir das komplette System sicherlich runterfahren werden in Deutschland. Das kommt jetzt einfach darauf an. Wir arbeiten dort mit einem Partner zusammen, der dazu in der Lage ist, was auch soweit abgesprochen ist. Und jetzt müssen wir es einfach mal abwarten.
Du bist der General Country Manager Deutschland. Mit wie vielen Leuten bist du inzwischen unterwegs?
Das gesamte Deutschland-Team in den 22 Städten, wenn man jetzt mal alles dazu zählt, roundabout 70 Leute.
Das ist mal eine anständige Summe für ein, ja, doch noch junges, sehr junges Unternehmen. Philipp, ganz herzlichen Dank.
Ich danke dir und ich hat mich gefreut, dass wir darüber gesprochen haben.
Hack the Road Jack, der Podcast von Intellica.de.